ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Christiane Hillebrand und einem Beitrag von Ulrich Sonnenschein. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Annette Gröschners neuen Roman Schwebende Lasten, der im C.H. Beck Verlag als Hörbuch erschienen ist. Dann geht es ums Thema Wohnen. Mit der Bedeutung des Wohnens hat sich die Filmemacherin, Essayistin und Schriftstellerin Doris Dörrie einmal näher beschäftigt. Dann hören wir mal, wie es in der sogenannten Jefferson-Reihe von Jean-Claude Mulvey weitergeht. Und die Lesung eines Romans, der als Filmberühmtheit erlangte, ist auch mit dabei. Und hier hören wir schon mal einen kurzen Ausschnitt.
Sie ist nicht verrückt, wiederholte er. Ganz gleich, was Sie denken oder was irgendjemand denkt. Ganz gleich, was in den Büchern steht oder was die Ärzte sagen würden. Ich weiß Bescheid. Sie würden sie auf der Stelle für unzurechnungsfähig erklären und wegsperren. Ich müsste nur mein Einverständnis geben, aber das mache ich nicht. Denn ich weiß Bescheid.
Tja, wer nimmt da so vehement seine Mutter in Schutz? Die Auflösung, die bringen wir gleich. Und wie immer gilt, die Hörbuchzeit ist auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auf hr2.de abrufbar. Wir beginnen mit Annette Gröschner. Die deutsche Schriftstellerin und Journalistin wurde 1964 in Magdeburg geboren. Sie lebt heute in Berlin. Bekannt wurde sie vor allem mit ihren Romanen Moskauer Eis und Walpurgisnacht. Im vergangenen Jahr erschien ihr gemeinsam mit Peggy Mädler und Wenke Seemann verfasster Bestseller »Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat«. Ihr neuer Roman heißt »Schwebende Lasten« und er wird von Michaela Winterstein gelesen und er beginnt so.
Dies ist die Geschichte der Blumenbinderin und Kranfahrerin Hanna Krause. Die zwei Revolutionen, zwei Diktaturen, einen Aufstand, zwei Weltkriege und zwei Niederlagen. Zwei Demokratien, den Kaiser und andere Führer, gute und schlechte Zeiten erlebt hat. Die bis auf ein paar Monate in Berlin der frühen 1930er Jahre nie aus Magdeburg herauskam, sechs Kinder geboren hat und zwei davon nicht begraben konnte, was ihr nahe ging bis zum Lebensende. Die unter einer Kirche verschüttet und jeglicher Güter beraubt wurde, die ihren einbeinigen und im Alter stummen Mann Karl, der nach der Schicht im Stahlwerk in die Kneipe musste, weil er kein Flaschenbier vertrug und gerne Skat spielte, auf dem Rücken durch die Welt trug und jede Woche sechs Haufen dreckiger Wäsche vor ihren Füßen hatte. Die später, nachdem ihr Blumenladen im Knattergebirge genannten Armenviertel der Stadt längst Geschichte war, von einem Kran in der Halle eines Schwermaschinenbaubetriebes einen guten Überblick auf die Beziehungen der Menschen unter ihr hatte, und die rechtzeitig starb, bevor sie die Welt nicht mehr verstand.
Ja, so beginnt also dieser Roman Schwebende Lasten. Und mit so wenigen Sätzen wird hier das Leben dieser Hanna Krause zu Anfang zusammengefasst. Dorothee Meyer-Karweg, das muss ja doch was haben, dieses Leben der Hanna Krause, dass es sich lohnt, darüber einen ganzen Roman zu schreiben.
Ja, es ist das Leben einer einfachen Frau, das nochmal zeigt, was unsere Eltern- bzw. Großelterngeneration im 20. Jahrhundert so durchgemacht hat. Hanna gehört eben dazu und das Besondere ist in diesem Roman, jedes Kapitel beginnt mit der Beschreibung einer Blume oder auch mal eines Insektes. Denn Hannas große Liebe zu Blumen spielt im Text und in Hannas Leben dann auch eine ganz wichtige Rolle.
Dann gehen wir das doch mal chronologisch an. Wie ist Hanna denn aufgewachsen?
Wir haben es ja schon gehört, Hanna stammt aus Magdeburg. Dort lebt sie im Armenviertel bei ihrer älteren Halbschwester Rose. Die Mutter ist gestorben, als Hanna 4 war. Der Vater ist schon vorher abgehauen. Und Hanna hat ein recht trostloses Leben als Kind und Jugendliche, da die Halbschwester sie als billige Arbeitskraft missbraucht. Immerhin liebt Hanna die Arbeit in Roses Blumenladen.
Kann sie sich denn von ihrer Schwester lösen und ein eigenständiges Leben beginnen?
Ja, und zwar so, wie es viele Frauen damals gemacht haben, indem sie geheiratet hat, und zwar Karl. Und der besorgt ihr dann über Bekannte in Magdeburg dann auch einen eigenen Blumenladen.
Das klingt nach einem sozialen Aufstieg.
Ja, aber es bleibt dann doch sehr schwierig, denn Karl wird bald arbeitslos und fängt an zu trinken und macht ihr dann ein Kind nach dem anderen, trotz mehrerer Abtreibungen. Bei Engelmacherinnen werden es insgesamt 6. Ja, und dann kommt die Wirtschaftskrise, die Weltwirtschaftskrise, da hat niemand Geld für Blumen. Und in dieser Zeit hat diese Hanna dann ein ganz besonderes Erlebnis. Ein fein angezogener Herr kommt in ihren Laden. Er zieht dann eine Postkarte aus seinem Jackett. Es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie eines Blumengemäldes.
Auf der Rückseite las Hanna Ambrosius Bosrat, 1573 bis 1621, Vase mit Blumen. Die Blumenvase stand unter einem Fensterbogen, dahinter eine Landschaft mit Hügeln, bestimmt in einem feinen Grün wie das von Nelkenblättern. Neben den Pflanzen gab es auch noch Insekten- und Schneckenhäuser. Was sind das alles für Blumen? Hanna stellte sich ins Licht des Schaufensters, ganz hell war es auch hier fast nie. Aber jetzt im September reichte es aus, um zu sehen, dass sich außer Rosen und Tulpen, die ihr gleich aufgefallen waren, noch Blaustern, Tagetes, Päonien, Akelei, Narzissen, Schwertlilie, Adonisröschen, Vergissmeinnicht, Alpenveilchen, Traubenhyazinthe, Hornveilchen, Maiglöckchen, Anemone, Nelke, Ringelblume und ganz versteckt noch eine Schachblume im gemalten Strauß befanden.
Ja, und der Herr fragt Hanna dann, ob sie einen Strauß genau so für ihn zusammenstellen könnte. Es ist eigentlich unmöglich, weil die gewünschten Blumen gar nicht zur selben Zeit blühen. Aber sie verspricht ihm dann, es zu versuchen. Dafür gibt ihr Mann ihr dann ganz schön viel Geld. Aber er holt den Strauß dann nie wieder ab und man erfährt auch nichts mehr über ihn. Die Blumen und Tiere des Bildes sind dann übrigens die, die die Kapitel einleiten. Und es gibt dieses Gemälde auch tatsächlich.
Und das zeigt ja auch, wie wichtig diese Episode für die Geschichte ist. Welche Rolle spielt sie denn für Hannas Leben?
Ja, es ist so das einzige Mal, dass sie einen Mann trifft, der ihr so tief ins Herz schaut, der wie sie so einen Sinn für die Schönheit der Blumen hat. Es ist aber auch ein sehr flüchtiges Ereignis. Immerhin, Hanna geht daraufhin zum ersten Mal in ein Museum, um sich selbst Blumenbilder anzusehen. Hannas Leben bleibt ansonsten aber schwierig. Ihr Mann Karl verliert bei der Arbeit ein Bein und der Zweite Weltkrieg beginnt. Und schließlich fallen auch auf Magdeburg Bomben und Hanna versteckt sich bei einem Angriff mit ihren Kindern in einer Kirche. Sie wird dort verschüttet, befreit, ja, und rennt danach mit den Kindern durch die brennende Stadt.
Vor ihnen baute sich eine Feuerwand auf und Hanna wandte sich instinktiv nach links, wo etwas Tageslicht durch den Rauch drang und sie die Stimme ihrer Tochter wähnte. Ihr schien, als käme sie keinen Schritt vorwärts, als zöge das Feuer sie von hinten in einen Höllenschlund. Sie durfte die beiden Jüngsten auf keinen Fall loslassen. Elisabeth hatte sich zurückfallen lassen und rannte nun heftig weinend neben ihnen her. Sie bekam schließlich Hannas Rock zu fassen. Hanna ließ Barbara kurz los und zupfte am Stoff, um die Beine wieder bewegen zu können. Selma und Barbara waren beide ganz still, als wüssten sie, dass Schreien und Weinen reine Energieverschwendung wären. Nur Elisabeth schluchzte unaufhörlich weiter. Sie zitterte am ganzen Leib und stammelte: Johannes, er ist weggeflogen.
Ja, was sich so merkwürdig anhört, stimmt leider. Der Feuersturm hat den kleinen Sohn Johannes mitgerissen und seine Leiche wird dann nie mehr gefunden.
Ja, das mag man sich gar nicht vorstellen, was da in der Mutter dann vorgehen muss, sowas Furchtbares zu erleben. Wie geht Hanna denn damit um?
Ja, wie mit allem, es ist ja nicht das einzige schreckliche Erlebnis der Kriegszeit oder überhaupt in ihrem Leben. Sie frisst es in sich hinein, nur manchmal wird sie dann von Träumen an diese Erlebnisse heimgesucht. Und das Leben, das geht unerbittlich weiter. Der Krieg endet, das ist ja erstmal positiv und sie und ihr Mann und ihre übrigen Kinder leben nun in der DDR. Dort wird sie dann Kranführerin und muss sich wieder um alle und um alles kümmern, bis ihr Mann dann stirbt und auch die Kinder aus dem Haus gehen, zum Teil auch aus der DDR flüchten. Ja, und sie Hanna alleine lassen. Und am Schluss bleiben ihr dann nur ein paar Blumen im Balkonkasten.
Dorothee Meyer-Karweg, wie fällt denn Ihr Fazit aus zu diesem Roman über dieses Frauenleben?
Ja, es ist ja recht selten, dass so eine einfache Frau im Mittelpunkt eines Geschehens steht, einer Geschichte. Es ist aber eine Frau, die eine große Kraft hat, aber gegen wirklich viele Widrigkeiten kämpfen muss. Und das hat mich schon beeindruckt. Und so wie ihr Leben ist auch der Schreibstil des Romans, nämlich sehr schnörkellos und karg. Es klingt wie so eine Chronik, in der die großen zeitgeschichtlichen Abläufe allerdings nur so einen verschwommenen Hintergrund in Hannas Leben bilden.
Wir sollten Michaela Winterstein auch noch erwähnen, die Interpretin dieses Hörbuchs. Wie gefällt sie Ihnen?
Ja, sie ist Schauspielerin, Synchronsprecherin und auch Hörbuchinterpretin. Und ich finde, sie hat eine angenehm warme Stimme und schlägt so einen leicht melancholischen Ton an. Außerdem stammt sie selbst auch aus der DDR. Und irgendwie, finde ich, schwingt dieses Verständnis für die Lebenssituation im Osten in ihrer Stimme mit. Deswegen habe ich den Roman ausgesprochen gern gehört. Es gibt nur einen ganz kleinen Lapsus. Michaela Winterstein sagt immer Azalie statt Azalee. Und da die Blumen halt eine wichtige Rolle in dem Roman spielen, finde ich das ein bisschen misslich. Aber ansonsten ist es ein beeindruckender Roman, an dem man auch wirklich dranbleibt.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über das Hörbuch Schwebende Lasten von Annette Gröschner, gelesen von Michaela Winterstein. 7 Stunden, 36 Minuten Laufzeit, ganz genau, zum Preis von knapp 26 Euro und erschienen ist es im CH Beck Verlag. Und nun kommen wir zu einem neuen Hörbuch aus der Reihe Hitch und Ich von Jens Wawracek. Wawracek liebt Filme von Alfred Hitchcock und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Romane einzulesen, die den Filmen von Alfred Hitchcock zugrunde liegen. Und diesmal ist es der Roman Psycho. Als Film sehr bekannt, aber den zugrunde liegenden Text, den kennen wahrscheinlich nur wenige. Geschrieben hat ihn Robert Bloch, ein US-amerikanischer Schriftsteller, der von 1917 bis 1994 gelebt hat. Er schrieb in erster Linie Science-Fiction- und Horrorromane, darüber hinaus auch Drehbücher für Radio, Fernsehen und Kino. Und dank der Verfilmung durch Alfred Hitchcock schaffte er mit Psycho seinen endgültigen Durchbruch. Die meisten erinnern sich vielleicht an die Mordszene in der Dusche. Dorothee Meyer-Karweg. Aber das ist ja nicht alles. Rufen Sie uns doch mal die Geschichte so ein bisschen in Erinnerung.
Ja, es geht los mit der jungen Mary Crane, die für eine Versicherung arbeitet. Sie soll für ihren Chef 40.000 Dollar zur Bank bringen. Aber stattdessen nimmt sie das Geld und will damit zu ihrem Verlobten Sam in einen anderen Bundesstaat, um sich dort mit ihm ein neues Leben aufzubauen.
Mary Crane. Im Film heißt sie, glaube ich, ein bisschen anders.
Ja, dort heißt sie ganz leicht abgewandelt Marion Crane, weil eine Mary Crane gab es in der Gegend. Und es gibt dann noch deutliche Unterschiede bei der zweiten Hauptfigur, dazu kommen wir aber gleich. Ansonsten hat sich Hitchcock recht streng an die Buchvorlage gehalten. Ja, und so geht's weiter. Mary verfährt sich. Eigentlich ist sie irgendwann schon ganz nah am Ziel, aber sie ist müde und erschöpft und hält schließlich vor einem einsamen Motel. Dann kommt ein Mann zu ihrem Wagen und fragt:
Brauchen Sie ein Zimmer? Nachdem Mary das rundliche, bebrillte Gesicht gesehen und die leise, zögerliche Stimme gehört hatte, fasste sie rasch einen Entschluss. Hier hatte sie nichts zu befürchten. Also nickte sie und stieg aus dem Wagen. Ihre Waden schmerzten, während sie ihm zur Tür des Büros folgte. Er schloss auf, trat in den kleinen Raum und schaltete das Licht an. »Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten.« Ich war oben im Haus. Mutter geht es nicht gut. Das Büro sah aus wie jedes andere, aber es war warm und trocken und hell. Mary erschauerte dankbar und schenkte dem dicken Mann ein Lächeln. Er beugte sich über das Gästebuch auf dem Tresen. Ein Einzelzimmer kostet 7 Dollar. Möchten Sie es sich zuerst anschauen? Das ist nicht nötig. Sie öffnete rasch ihre Handtasche, nahm einen 5-Dollar-Schein und 2-Dollar-Noten heraus und legte sie auf den Tresen, während er ihr das Gästebuch hinschob und einen Stift reichte. Für einen Augenblick zögerte sie und schrieb dann Jane Wilson, San Antonio, Texas, in das Buch.
Ja, sie gibt also einen falschen Namen an und da hörten wir Jens Wawritschek, der alle Hörbücher der Reihe Hitch und ich selbst liest.
Und der das wieder ganz grandios macht, Der passt doch so gut in die Rolle. Ja, Mutter geht es nicht gut, haben wir hier gerade gehört. Und wer die Geschichte kennt, den gruselt es spätestens an dieser Stelle.
Ja, genau. Der Inhaber Norman Bates lädt Mary zum Abendessen dann ein. Also es beginnt recht harmlos. Und er erzählt ihr dann von sich und seiner kranken Mutter, an der er offensichtlich sehr hängt, unter der er aber auch sehr leidet. Ja, und danach geht Mary dann in ihr Zimmer, um zu duschen. Ja, und dann kommt schon die ganz berühmte Szene.
Das Wasser war heiß und sie musste etwas kaltes Wasser beimischen. Schließlich drehte sie beide Hähne voll auf und überließ sich dem warmen Schauer. Das Brausen war ohrenbetäubend und schon bald erfüllten Dampfschwaden den Raum. Deshalb hörte sie auch nicht, wie die Tür aufging. Und auch die Schritte bemerkte sie nicht. Und im ersten Moment, als sich der Duschvorhang teilte, verdeckte der Dampf das Gesicht. Dann sah sie es. Ein Gesicht wie eine Maske, die mitten in der Luft zu hängen schien und sie mit glasigen, grausamen Augen anstarrte. Doch es war keine Maske. Konnte keine sein. Das Haar war unter einem Tuch verborgen, die Haut leichenblass gepudert und auf den Wangen prangten zwei Rougeflecken. Es war keine Maske. Es war das Gesicht einer verrückten, alten Frau.
Tja, mehr wollen wir dann auch gar nicht hören. Wir wissen ja auch, wie es endet.
Ich kann mir vorstellen, dass auch viele den Film gesehen haben. Und wer diese Szene im Film einmal gesehen hat, der wird sie und auch die Musik dazu nie wieder vergessen.
Genau, Hitchcock hat an dieser einen Szene auch sehr, sehr lang gesessen, sie immer wieder wiederholen lassen, bis alles für ihn passte. Und hier bei diesem Hörbuch muss man schon sagen, kommt diese Szene so ein bisschen lapidar rüber. Also Wawritschek spielt den Grusel überraschenderweise eher so ein bisschen herunter, so geht es mir jedenfalls, dass ich das so empfinde. Es geht dann einfach weiter mit Norman Bates, der die Leiche findet. Er ist überzeugt, dass seine Mutter Mary umgebracht hat und er versucht dann die Tat zu vertuschen, indem er Mary in deren Wagen wuchtet und alles zusammen im Sumpf versenkt.
Aber Mary wird ja bald vermisst.
Genau, und zwar von ihrer kleinen Schwester Lila. Die sucht nach einer Woche Marys Verlobten Sam auf, der ganz in der Nähe des Hotels eine Eisenwarenhandlung hat. Ja, wenig später kommt dann auch Milton Arbogast dazu, ein Versicherungsinspektor, und der erzählt den beiden, dass Mary Geld gestohlen hat und er dazu Nachforschung anstellen soll. Und zusammen rekonstruieren sie dann Marys Fahrt und landen dann auch bei Norman Bates Motel. Und dann wird's nochmal sehr spannend.
Aber das wollen wir jetzt natürlich nicht verraten, für all die, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Und wir wollen noch nicht verraten, was es mit der Mutter auf sich hat. Ja. Aber Sie sagten vorhin, Dorothee Meyer-Karwick, es gäbe noch deutliche Unterschiede bei der zweiten Hauptfigur.
Genau, es ist vielleicht manchen vorhin schon aufgefallen, es geht um Norman Bates, den Motelbetreiber. Wir erinnern uns an Anthony Perkins in der Rolle, er ist schlank, attraktiv. Im Roman dagegen ist Norman Bates älter, hat schütteres Haar, wirkt teigig, dicklich, ja und insgesamt unsympathischer.
Warum hat Alfred Hitchcock diese Änderung vorgenommen? Weiß man da was drüber?
Ja, Wawritschek schreibt im Booklet der CD-Produktion, dass unser Urteil über Bates durch Perkins Attraktivität so uneindeutiger wird und wir schlicht irritierter sind. Das ist ein interessanter Schachzug daher von Hitchcock und das Ganze steigert letztendlich den Grusel.
Mhm. Sie kennen ja jetzt auch den Film, wenn Sie jetzt vergleichen, Film-Roman, was fanden Sie spannender?
Es ist ja schon lange her, dass ich den Film gesehen habe und deswegen fand ich es jetzt sehr faszinierend, den Roman zu hören. Und viele Facetten der handelnden Personen wurden mir jetzt klarer. Also das Wesen von Mary, von Sam, auch von Marys kleiner Schwester und natürlich die von Norman Bates selbst. Die werden von Robert Bloch schön differenziert beschrieben. Und es ist immer noch eine durchaus spannende Geschichte. Nicht so gruselig wie der Film, aber für mich ist das durchaus ein Vorteil. Also mehr kann und mag ich eigentlich gar nicht ertragen.
Was hier natürlich auch nicht dabei ist, ist die Musik. Und die spielt ja dann für den Film auch wieder eine ganz große Rolle.
Ja,
ja, wie alle Hörbücher der Reihe Hitch und ich liest Jens Wawritschek auch diesen Roman. Ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, wie sehr es mir gefällt. Ich denke, dass er eine gute Wahl ist, wie immer, oder?
Ja. also Jens Wawrczeck fühlt sich sehr gut ein in die einzelnen Charaktere und auch in die Stimmung, vor allen Dingen in den Charakter von Norman Bates. Den bringt er wunderbar rüber und dessen Hassliebe gegenüber seiner Mutter Norma. Es ist, muss man sagen, ja ein absoluter Klassiker, den muss man gesehen und gehört haben. Das Hörbuch ist übrigens auch noch optisch sehr schön gestaltet und enthält eben ein mehrseitiges Booklet mit Informationen zu Roman und Film, inklusive einiger Fotos aus dem Film und den Dreharbeiten. Also das lohnt sich schon.
Und diesmal heißen Film und Roman sogar auch gleich. Das ist ja auch nicht immer so, ne? Es ging um Psycho von Robert Bloch, gelesen von Jens Wawrczeck. Eine MP3-CD, 5 Stunden 36 Minuten Laufzeit zum Preis von 20 Euro. Und erschienen ist das Hörbuch in der Edition Audobar im Verlag Goldbeck Records. Filme wie Männer, Happy Birthday Türke oder Kirschblüten Hanami machten Doris Dörrie zur bedeutendsten Filmemacherin der Gegenwart. Wie nebenbei hat sie auch noch über 30 Bücher geschrieben und einige Opern inszeniert. Sie schreibt Erzählungen und Essays, denkt über Sprache, Bilder und Gesellschaft nach. Für die Reihe Leben, die als Hörbuch bei Ruf Music Tacheles erschienen ist, hat sie sich dem Wohnen gewidmet. Darin sucht sie nach der Bedeutung des Wohnens und nach persönlichen Erfahrungen. Das Hörbuch hat sie selbst eingelesen und Ulrich Sonnenschein stellt es vor.
Als Kind besaß ich ein Puppenhaus. Es war kein altmodisch-romantisches Haus, sondern ultramodern, mit klaren Linien und wenig Schnickschnack. Es hatte zwei Stockwerke und ein rotes Dach. Im Parterre befanden sich Wohnzimmer mit Couch und grünem Teppich. Eine Küche mit gelben Einbauschränken. Im ersten Stock das Elternschlafzimmer mit Doppelbett und klitzekleinen weißen Schleiflackmöbeln. Ein Kinderzimmer mit einem Stockbett und ein Bad mit Badewanne.
So beginnt die bedeutendste lebende deutsche Filmemacherin Doris Dörrie ihren durch und durch persönlichen Essay über das Wohnen. Sie liest ihn mit ihrer warmen, sympathischen Art, oft fragend, nie dogmatisch, aber immer animierend, ihr zu folgen. Dieser Essay ist Teil einer von Lina Masur im Hansa Verlag herausgegebenen Reihe zu den zentralen Fragen des Lebens. Bislang sind 6 Bände erschienen. Wenn die Reihe vollendet ist, werden sich 10 namhafte Autorinnen zu lieben, arbeiten, streiten, altern, schlafen, essen, spielen, sprechen und reisen geäußert haben. Was das Wohnen betrifft, so macht Doris Dörrie schon zu Beginn eines klar. Das Wohnen ist die Grundlage des Lebens, ein Ort der Rückkehr und des Rückzugs. Andernfalls wäre man unbehaust und ungeschützt. Aber es gilt, die Behausung zu verlassen, um sich umzusehen in der Welt, um beseelt zurückzukehren. Wie sie es auch ihre Puppen erleben lässt.
Ich malte ihnen Straßen, wilde Tiere und einen Dschungel, hohe Berge und das Meer. Die Mutter ließ sich auf einem Tiger reiten und den Vater durch den Wald robben. Die Kinder von einem Berggipfel direkt ins blaue Meer springen.
Doris Dörrie ist in der Welt zu Hause. Schon früh reiste sie nach Japan und verlor sich dort, sprach- und orientierungslos, um den Menschen wirklich zu begegnen. Sie drehte in Mexiko, Marokko und Amerika und war in allen europäischen Ländern unterwegs. Immer galt es dabei, ein Zuhause zu finden, einen Ort, der Schutz bietet. Anders als ihre Mutter aber hat sie keinen Ort der Heimat, der einzig als solcher erinnert werden wird.
Das verloren gegangene Haus ihrer Kindheit, in dem sie behütet und privilegiert aufgewachsen war, beschrieb meine Mutter noch im hohen Alter mit verblüffender Genauigkeit, als hätte sie es nie verlassen.
Der Krieg nahm der Mutter ihr Haus und gab ihr ein Quartier im Keller, der auf wundersame Weise unzerstört blieb. Aber diese Kellerwohnung, die in ihrer Mangelhaftigkeit zu dem Ort wurde, an dem sie überlebte, machte Wohnen zu einem Thema, das das Leben prägte. Auch für die Tochter Doris.
Die so mühsam errichtete Kellerwohnung wurde überschwemmt. Im Winter holten sich die Kinder Frostbeulen und wegen des beizenden Qualms des Kohleofens ständig entzündete Augen. Aber die Familie hielt in ihrem Notquartier zusammen wie Pech und Schwefel, was die Vorstellung meiner Mutter von Leben, Wohnen und Familie entscheidend beeinflusste. In einer richtigen eigenen Wohnung wohnen zu können, wurde zum Synonym für Frieden und Freiheit.
Vielleicht liegt in dieser Vergangenheit der Mutter eine Erklärung dafür, dass Doris Dörrie an so vielen Orten zu Hause sein kann. Nie wollte sie Wurzeln schlagen, sich einrichten und bleiben. Immer zog es sie hinaus in die Welt. Sie nahm diese Welten an, verwandelte sie in Filmsets und lebte in ihnen. In der Stadt und auf dem Land, unterworfen den Moden und Ideologien der Zeit.
Die revolutionäre Idee, alle bürgerlichen Vorstellungen von einer Zweierbeziehung und von Intimsphäre aufzugeben und als Symbol die Türen auszuhängen, hatte sich als anstrengender herausgestellt als gedacht. Die Türen wurden wieder eingehängt, Wohngemeinschaften aufgelöst, Wohn- und Lebensträume begraben.
Und nach langem intensiven Nachdenken über die Bedingungen, die Wandlung und die Bedeutung des Wohnens, fragt sie sich, wo die Frauen in dieser Welt ihren Raum haben, wo sie sich entfalten und behaust fühlen können. Ob aus der Hausfrau nur eine Frau im Haus mit anderen geworden ist. Ihr hochindividueller Stil, der Möbel, Bilder und kleine Dinge versammelt, die sich eher ansammeln, als dass sie geplant werden, prägt ihren Ort, der anders nicht sein könnte. Sie hat ihn für sich gefunden und trägt ihn, wie ihre Mutter das Elternhaus, in sich und lässt ihn aus sich heraus immer wieder neu entstehen. Was dazu führt, dass sie in einem Test der Zeitung Die Zeit folgende Bewertung bekommt.
Im Wohntest der Zeitschrift Die Zeit bekomme ich übrigens diese Bewertung. 20 bis 49 Punkte, die Verweigerin. Sie haben keinerlei Sinn fürs Einrichten. Wenn Sie ein neues Sofa brauchen, fahren Sie zu Höffner oder Segmüller. Oder Sie schauen sich beim Sperrmüll auf der Straße um. Selten sind Sie kreativ, dann aber aus pragmatischen Gründen. Die meisten Ihrer Möbel haben Sie entweder geerbt oder aus der Studentenbude mitgeschleppt. Wenn bei Ihnen zu Hause etwas stilvoll daherkommt, dann ist das Zufall. Sie sind sehr nostalgisch.
Ulrich Sonnenschein besprach das Hörbuch Wohnen von Doris Dörrie, gelesen von der Autorin, sind 3 Stunden 41 Minuten Hörzeit und als Download erhältlich. Erschienen ist das Hörbuch bei Ruf Music Tacheles und das Buch erschien im Hansa Verlag. Und wir kommen jetzt zu unserem Kinderhörbuch und das ist diesmal für Mädchen und Jungs ab 9 Jahren. Der Autor heißt Jean-Claude Morlevin. Er wurde 1952 geboren, stammt aus Frankreich, lebt heute mit seiner Familie in der Nähe von Saint-Étienne. Morlevin hat einige Jahre als Deutschlehrer gearbeitet, dann als Comedian und Theaterregisseur. Und seit 1997 schreibt er sowohl Bücher für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche. Er wurde dafür mehrfach ausgezeichnet, 2021 zum Beispiel mit dem Astrid Lindgren Memorial Award. Heute geht es um den zweiten Fall der sogenannten Jefferson-Reihe. Dorothee Meyer-Karweg, was ist das denn für eine Reihe?
Ja, das ist eine Krimi-Reihe für Kinder, in der Tiere die Hauptrolle spielen. Und diese Tiere haben menschliche Eigenschaften.
Und wer ist dieser Jefferson?
Das ist die Hauptfigur, ein junger, freundlicher Igel, der Wert legt auf sein Äußeres, vor allem auf seine Haartolle. Insgesamt ist er sehr ordentlich und studiert Geografie. Und er hat einen Freund, nämlich das Schwein Gilbert. Seit einem Monat ist der selbstständiger Heizungsinstallateur. Und im ersten Fall vor 4 Jahren war Igels Friseur ein Dachs in seinem Salon getötet worden und zusammen mit dem Freund Gilbert und getarnt als Mitglieder einer Reisegruppe suchten sie dann nach dem Täter und sind natürlich erfolgreich gewesen.
Und was geht's jetzt in dem neuen, in dem zweiten Fall?
Ja, damals lernten sie die Häsin Simone kennen. Und nun, 4 Jahre später, bittet diese Simone Gilbert um eine kleine Reparatur. Er fährt zu ihr nach Hause, doch sie ist gar nicht da. Die Wohnung ist offen und in der Wohnung liegt ein Brief für Gilbert. Gilbert ist erschrocken, als er ihn liest und holt Jefferson dazu. Simone erinnert sich in dem Brief an ihre Zeit vor 4 Jahren, die ihr so gut gefallen habe. Wir hören rein, es liest Benjamin Winnen.
Ich sah ihre Freundschaft, und das machte mich traurig, da ich wusste, dass ich niemals so etwas erleben würde. Tja, ich habe wirklich geglaubt, dass sich das nach unserer Heimkehr würde fortsetzen lassen, aber nein. Das beschränkte sich auf unser kleines Fest, bei dem wir die Fotos angesehen haben. Sie müssen es seltsam finden, dass ich dieser Reimann-Gruppenreise solche Bedeutung gebe, unserem wunderbaren Zusammenhalt. Das liegt daran, dass ich mich zu Hause dann sehr einsam gefühlt habe. Sie hatten alle etwas anderes zu tun, ich nicht. Danach habe ich 2 schwierige Jahre gehabt. Ich habe weiter bei der Post gearbeitet, aber ich habe auch angefangen, Fantasieschmuck zu fabrizieren. Und an einem Sommertag habe ich mir ein Herz gefasst und bin zum Markt gefahren, um die Sachen zu verkaufen. Und da ist es passiert. Mein lieber Gilbert, ich habe heute Morgen mein Haus verlassen und ich weiß nicht, wann ich zurückkommen werde, noch ob ich zurückkommen werde. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo ich bin, auch nicht bei wem, noch was ich jetzt mache. Ich bin nicht sicher, ob Sie das gut finden. Das macht die Sache schrecklich geheimnisvoll, verzeihen Sie mir. Dieser Brief möchte Sie fragen, ob Sie auf mein Haus achten könnten, solange ich nicht da bin.
Tja, soweit der Brief, den die Häsin Simone an diesen Gilbert geschrieben hat. Und Jefferson und Gilbert sind dann recht betroffen, weil sie jetzt erst erkennen, wie einsam Simone war.
Ja, und wohin wird sie wohl gegangen sein?
Ja, das fragen sich die beiden auch. Und auch, ob sie überhaupt nachforschen sollen. Immerhin ist Simone ja erwachsen, kann tun, was sie will. Aber nach einer Woche hält es Jefferson nicht mehr aus. Er geht allein in Simones Wohnung. Er weiß, wo der Schlüssel versteckt ist und durchsucht vorsichtig ihre Sachen, auch die Kontoauszüge.
Die Kontoauszüge verrieten keine großen Aktivitäten. Es gab kaum Bewegungen, wenige Zahlungseingänge und wenige Zahlungsausgänge. Sie lebte sehr bescheiden. Überraschend war ihr sehr komfortabler Kontostand. Ihre Eltern hatten ihr deutlich mehr hinterlassen als nur ihre schwache Gesundheit. Sie hatten ihr einziges Kind sogar für viele Jahre aller Sorgen enthoben. Eine Sache machte Jefferson allerdings neugierig. Eine regelmäßige, monatliche Überweisung in Höhe von 4000 TK, Tierkronen, mit dem Betreff UEBW.Somena. Die Höhe der Summe war alles andere als selbstverständlich. Sie betrug etwa das Doppelte von Simones Monatsgehalt. Es konnte sich nicht um eine Miete handeln, denn das Häuschen gehörte Simone. Also, worum handelte es sich? UEBW bedeutete zweifellos Überweisung. Doch Somena?
Tja, wohin ist dieses viele Geld gegangen oder geht so regelmäßig? Jefferson recherchiert weiter im Postamt, wo Simone gearbeitet hat. Und eine Kollegin von ihr sagt ihm, Simone sei mit dem Mann einer Kollegin durchgebrannt. Aber das erweist sich als völlig falsche Spur. Und dann gesteht Gilbert, dass auch er Simones Sachen durchwühlt hat und einen Hinweis auf einen Ort in einer schönen Gegend im Süden gefunden hat. Tja, und da fahren die beiden dann hin und nehmen noch zwei Bekannte mit, einen Dackel, Herrn Hild und Herrn Schmidt eine Wildsau. Herr Hild, pensionierter Professor, hat dann eine Idee, wohin Simone geflüchtet sein kann.
Sehen wir einmal, Jefferson. Alles, was Sie berichten, deutet in eine Richtung. Ich bin mir noch nicht vollkommen sicher, doch das alles führt mich dazu zu glauben, dass... Für mich sind bei Simone alle Bedingungen erfüllt. Ihre empfindliche Gesundheit, ihre nicht vorhandene Familie, ihre Einsamkeit, ihr kleines Vermögen. Sie scheint mir das ideale Ziel für eine bestimmte Art von bösartigen Leuten zu sein. An welche bösartigen Leute denken Sie, Herr Hild? Ich würde mich ja gerne irren, aber ich denke an eine Sekte.
Tja, die vier fahren dann hin zu diesem schönen Ort im Süden und stellen fest, ja, es stimmt, Simone hat sich einer Sekte angeschlossen.
Oh, spannende Geschichte. Mhm. Können die vier Freunde dann Simone aus der Sekte rausholen?
Ja, letztendlich ja, aber es ist nicht einfach, ihr klarzumachen, dass die Sektenführer wirklich Scharlatane sind und vor allem eben an das Geld der Mitglieder wollen.
Simone kommt ja dann wieder mit zurück, aber die Einsamkeit ist damit ja nicht besiegt. Ja? Das war ja auch der Grund, warum sie sich der Sekte angeschlossen hat. Was macht sie jetzt damit? Wie geht sie damit um?
Ja, vor allen Dingen, wie gehen die Freunde damit um? Die erkennen, dass sie etwas tun müssen, sich mehr um Simone kümmern und an sie denken müssen. Und das tun sie dann auch. Allerdings so möglichst unaufdringlich, dass es nicht so direkt nach Hilfe aussieht.
Also dieses Thema, also Themen kann man schon fast sagen, Einsamkeit, dann Sekten, das ist ja durchaus ernst. In der Kindergeschichte für Kinder ab 9 Jahren, passt das da?
Ich finde schon, denn das Didaktische steht gar nicht so im Vordergrund, was mir durchaus gefällt. Es ist vor allem eine liebenswerte, ja, auch ernste Tiergeschichte mit skurrilen, aber sympathischen Typen. Es ist auch spannend erzählt und auch schön vorgelesen. Dieser Schauspieler, Musiker und Komponist Benjamin Winnen hat eine ganz harmonische, weiche, eingängige Stimme, die allen Tieren aber auch so ihren ganz eigenen Charakter gibt. Es ist insgesamt eine wirklich außergewöhnliche Reihe, die auch fortgeführt wird. Und auf diese Fortsetzung bin ich wirklich gespannt.
Ja, ich auch. Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über den zweiten Jefferson-Fall, Jefferson tut, was er kann, von Jean-Claude Mourlevin, gelesen von Benjamin Winnen. Es sind 5 Stunden 50 Minuten Laufzeit zum Download und zum Preis von knapp 15 €, erschienen im Buchfunkverlag. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Und Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.